Herzlich willkommen zu unserem Podcast für echte Lebensheldinnen, die nach der Diagnose Brustkrebs wieder Ja zum Leben sagen wollen. Ich bin Silke.
Und ich bin Isabella. Und wir wollen dich auf deiner Heldinnenreise begleiten.
Wir möchten dir zeigen, wie du die Heldin in dir wieder entdecken kannst.
Deine wahre Schönheit und deine Lebensfreude stehen im Mittelpunkt.
Wir helfen dir, in deine Kraft und Stärke zu kommen und dich ganz neu zu entdecken.
Viel Spaß mit dem heutigen Thema für deine Heldinnenreise. Liebe Zuhörerinnen unseres Podcasts, heute begrüße ich bei uns die liebe Frau Professor Dr. Med Bariye Aktaş. Sie hat im Juli 2017 die Leitung der Klinik und der Poliklinik für Frauenheilkunde am Universitätsklinikum in Leipzig übernommen. Zuvor war sie 5 Jahre stellvertretende Klinikdirektorin der Universitätsfrauenklinik in Essen und als Gynäkologin mit einem sehr, sehr breiten Spektrum und großem Engagement in Forschung und Lehre sind ihre Spezialgebiete, und ich hoffe, ich sage das alles richtig, radikale gynäkologisch-onkologische Operationen und rekonstruktive Operationen. Wir haben uns im Juni 2019 beim Emotion Award kennengelernt, denn sie hat den Preis für Frauen in Führung gewonnen und wir mit Lebensheldin den Team-Sonderpreis Hand in Hand. Liebe Bari, herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist und dir Zeit für diesen Podcast genommen hast.
Ja, liebe Isabella, vielen Dank für die Einleitung. Und ich freue mich zum einen, dich wiederzusehen und zum anderen natürlich auch euch unterstützen zu können.
Vielen Dank, liebe Bari. Ja, wir haben natürlich auch ein paar Fragen vorbereitet, die wir dir gerne heute stellen wollen. Und zwar geht es da direkt in medias res. Warum entscheiden sich so viele Frauen für eine brusterhaltende OP?
Bei Brustkrebserkrankungen ist es sogar die beste Entscheidung, um es mal so pauschal zu sagen. Der Gedanke, dass radikale Operationen auch mehr Sicherheit bringen, ist mittlerweile sehr gut widerlegt worden. Früher wurden die Patientinnen...
Ich frage ganz gerne zwischen radikale Operation, was heißt denn das genau?
Ja, radikale Operationen umfassen eine komplette Brustentfernung, auch Entfernung des Brustmuskels und die Entfernung der kompletten Lymphknoten in der Achselhöhle. Das war die primäre Versorgung bei Brustkrebs, und diese radikale Operation hat sich lange gehalten, bis dann letztlich nachgewiesen werden konnte im Rahmen von Studien, dass eine brusterhaltende Therapie, also eine brusterhaltende Operation mit anschließender Bestrahlung gleich effektiv ist wie eine komplette Brustentfernung, so dass eigentlich die Indikation, also die Gründe für eine Brustentfernung zwar gegeben sind, aber eher einen kleinen Anteil darstellen.
Okay. Das ist wahrscheinlich auch im Moment die häufigste Art, Brustkrebs zu operieren, oder?
Richtig. Die brusterhaltende Operation ist die häufigste Art und ist auch ein Qualitätsmerkmal für Zentren. Allerdings, wie vorhin auch erwähnt, gibt es Situationen, wo wir diese Operation nicht anbieten können. Das ist die wichtigsten zu nennen, zum Beispiel, wenn die Krebserkrankung mehrere Felder in der Brust betrifft. Die Brust wird in der Regel in 4 Quadranten, also in 4 Felder unterteilt, und sind mehrere Felder betroffen. Oder aber ist die Tumorgröße in Relation zur Brust ungünstig, oder aber eine Sonderform der Brusterkrankung, wo auch die Haut betroffen ist. Das sind die Gründe, wo von vornherein dann die Brustentfernung mit der betroffenen Person besprochen werden muss.
Mhm. Bietet denn tatsächlich dann auch eine Brustabnahme, wenn man sich dafür so entscheidet, würdet ihr das machen, wenn eine Frau sagt, naja, ich habe jetzt vielleicht theoretisch einen Krebs, mit dem eine Teiloperation möglich wäre, und sie sagt, ich möchte aber meine Brust ganz abnehmen lassen, würdet ihr das machen?
Definitiv ja, weil die Patientenpräferenz, also die Präferenz der betroffenen Frau ist also grundlegend entscheidend. Und im Endeffekt ist es natürlich auch eine psychologische Komponente, wenn die Frau mit einer brusterhaltenden Therapie sich nicht identifizieren kann, dann akzeptieren wir das natürlich. Es ist allerdings so, wenn die Diagnose Brustkrebs gefällt wird oder mitgeteilt wird, dann muss auch der betroffenen Person die Zeit eingeräumt werden, mit der Diagnose klarzukommen. Also es bleibt nicht bei einem Gespräch, sondern es sind mehrere Gespräche. Es wird auch die Vorstellung bei den Psychoonkologen vorgeschlagen und auch durchgeführt, sodass die Entscheidung nicht binnen einer Woche oder weniger Tage getroffen werden muss.
Das, glaube ich, ist sehr, sogar sehr wichtig, denn ich habe in Gesprächen mit betroffenen Frauen schon oft gehört, dass sie in ihrem Termin, als sie die Diagnose bekannt gegeben worden ist, gesagt haben, oh, ich will meine Brust abnehmen lassen, weg, ich habe Angst, ich möchte das weghaben, und später sich dann doch umentschieden haben. Das ist wahrscheinlich der Grund, ne?
Richtig.
Genau.
Zum einen das, und ich glaube, also es sollte nie bei einer Krebsdiagnose schnell entschieden werden. Und per se hat jede Patientin auch das Recht auf eine Zweitmeinung. Und auch wenn eine Zweitmeinung nicht gewünscht ist, das akzeptieren wir natürlich auch, aber man sollte sich schon die Zeit nehmen und darüber nachdenken, wie sich die Entscheidung letztlich auch auf das weitere Leben auswirken würde.
Bietet denn dann eine Brustabnahme, also ich glaube, Mastektomie ist dann der Fachbegriff, den besten Schutz für die Frauen?
Also den besten Schutz würde ich jetzt nicht sagen. Es ist natürlich so, dass durch die Mastektomie, also der richtige Begriff für eine komplette Brustentfernung, dann das Rückfallrisiko enorm minimiert, weil halt eben viel mehr Drüsenkörper oder Brustgewebe entfernt wird. Aber letztlich ist die Brusterhaltung mit anschließender Bestrahlung einer kompletten Brustentfernung auch ebenbürtig. Und das muss man einfach so kommunizieren. Es gibt allerdings auch die Form der familiären Brustkrebserkrankung, wo eine Brustdrüsenentfernung die beste Wahl ist oder die erste Wahl ist in der Prävention. Das heißt, für Frauen, die noch nicht betroffen sind, ist diese Drüsenkörperentfernung und dann der Aufbau mittels Implantat, die erste Wahl und die operative Versorgung, die überall angeboten wird. Und im Endeffekt ist es auch so, dass wenn Frauen an einem Brustkrebs erkranken und eine familiäre Belastung haben, so wird auch dort in der OP-Planung letztlich besprochen, dass der komplette Drüsenkörper entfernt werden kann und auch die gesunde Brust, der Drüsenkörper der gesunden Brust dann in der Sitzung mit entfernt werden kann und der Aufbau über Implantate, klar auch möglich über Eigengewebe, das aber ein viel größerer Eingriff letztlich erfolgen kann.
Das ist das, was Angelina Jolie berühmt gemacht hat, ne? Genau.
Richtig.
Wenn ich keine Brüste mehr habe, also sprich, entweder ich habe sie komplett abnehmen lassen, beziehungsweise die Variante mit der Brustdrüsenentfernung und dann einem Implantat, kann dann der Krebs woanders, also ist dann die Chance des Krebses, das in der Brust zu kommen, gesehen zu werden, behandelt zu werden und eben nicht gleich zu streuen. Gibt es da irgendwelche Zusammenhänge? Denn ich habe auch mit einigen Frauen gesprochen, die gesagt haben, das treibt mich um. Seit ich meine Brüste abgenommen habe, habe ich Angst, dass der Krebs an anderer Stelle hervortreten könnte.
Also das ist eine sehr wichtige Frage. Und mit der Frage treten auch viele junge Frauen, die wirklich auch sich im Internet erkundigen, auch an mich heran. Und wir müssen leider sagen, dass auch eine komplette Brustentfernung keine Garantie dafür ist, dass die Erkrankung nicht entstehen kann oder auch nicht wiederkommen kann. Also auch so radikal, wie man auch operiert, also bei der Brustdrüsenkörperentfernung, das auch was Angelina Jolie gemacht hat, es ist eine risikoreduzierende Operation, aber keine risikoeliminierende Operation. Das heißt, ein Restrisiko bleibt immer noch und ein Restrisiko bleibt auch bei Patientinnen, die erkrankt sind und sich operieren lassen und bestrahlen lassen und Chemotherapie machen und eine hormonelle oder antihormonelle Therapie durchführen lassen. Das Restrisiko bleibt bestehen. Dafür ist auch die Nachsorge gedacht. Das ist ja in den ersten 3 Jahren alle 3 Monate, dann alle halbe Jahr bis zum 5. Jahr. Aber leider müssen wir auch darüber aufklären, dass eine Brustkrebserkrankung sich auch nach 20 Jahren wieder melden kann. Die Fälle haben wir auch. Und die Forschung ist da sehr gut hinterher. Es scheinen doch, ich sag mal so, Krebszellen zu geben, die ganz früh sich absiedeln können, die wir aber weder mit Röntgen, CT oder MRT nicht erfassen können und die wir auch im Blut nicht sofort erfassen können. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, die Therapie ernst zu nehmen und auch die Tabletten, also wenn wirklich für 5 oder 10 Jahre eine Tablettentherapie besprochen wird, dann auch diese einzunehmen, sofern die Verträglichkeit gut ist. Und man muss immer darauf achten, dass ein Rückfall kommen kann, aber man sollte nicht damit leben, in der Erwartung, dass ein Rückfall eintreten wird.
Was erlebst du? Das ist eine Frage, die mir gerade in den Sinn kommt. Du begleitest ja sehr, sehr viele Frauen im Jahr in ihrer Brustkrebstherapie, auf ihrer Reise. Was erlebst du oder welche Dinge die Frauen tun können, damit es ihnen besser geht? Mal abgesehen von der ganz klassischen Therapie natürlich, Chemotherapie, Bestrahlung, Operation. Welche Dinge sind es, die den Frauen ganz besonders helfen können?
Also ad hoc würde ich sagen, es ist allerhöchste Zeit, dass die Frauen an sich selber denken. Also das erste, die ersten Gedanken, die Frauen dann haben, ist ganz klar mein Beruf, meine Kinder, mein Mann. Ja? Also Frauen denken in erster Linie erstmal an alle andere und an alles andere, bis sie dann mal darauf aufmerksam gemacht werden. Und das habe ich mir wirklich jetzt auch über die Jahre angewöhnt zu sagen, sie müssen jetzt an sich denken. Und nicht an ihre Arbeitskollegen und nicht an ihre Projekte. Das alles können sie aufnehmen. Aber jetzt stehen sie im Mittelpunkt mit ihrer Erkrankung und sie müssen jetzt überlegen, was sollten sie abstoßen. Und viele Frauen nehmen auch die Diagnose Krebserkrankung dann wirklich für einen Neustart. Und das ist auch gut so. Und nehmen sich die Zeit, mit der Diagnose sich zu beschäftigen. Zusätzlich können Sie natürlich auch selber dazu beitragen, die Prognose zu verbessern. Und auch dafür haben wir Daten aus Studien. Sie sollten nicht zunehmen, um es mal so ganz diplomatisch zu sagen. Also wir wissen auch, dass die Gewichtszunahme nach Diagnosestellung sich ungünstig auswirkt. Zweitens, Sport. Das ist so lapidar gesagt, aber es gibt klare Daten dafür, dass regelmäßige sportliche Betätigung, also nicht nur spazieren gehen, sondern wo man wirklich seinen Kreislauf ankurbelt, auch die Prognose verbessert. Dann gibt es Daten dafür, dass weniger Alkoholkonsum, also nicht null, aber auf jeden Fall deutlich reduziert, sich ebenfalls günstig auswirkt darauf. Also das sind zum Beispiel so die Punkte, die man durchaus verinnerlichen kann. Leider gibt es keine speziellen Diäten. Also diese Fragen kommen auch wieder. Allerdings ist halt eben die gesunde, ausgewogene Ernährung, die man auch ohne Krebserkrankung anstreben sollte, natürlich insbesondere während einer Krebserkrankung oder Therapie sehr sinnvoll und wichtig.
Das heißt, man kann im Prinzip während der Therapie schon damit beginnen, sich mit seiner Ernährung auseinanderzusetzen. Wahrscheinlich so Klassiker wie weniger Zucker und Kaffee, das kann sozusagen gar nicht schaden. Nahrungsmittel, die während der Therapie auch nicht mit der Chemotherapie dann sich irgendwie beißen, natürlich wegzulassen und darauf zu achten, nicht zu sehr zuzunehmen.
Das ist richtig, richtig. Und nicht zu sagen, ich bin ja eh übergewichtig und jetzt ist das Kind eh in den Brunnen gefallen, sondern im Gegenteil, also es gibt ganz klare Daten, dass auch nach Diagnosestellung das einen positiven Effekt hat, nicht zuzunehmen und Gewicht zu reduzieren.
Das lohnt sich sozusagen. Da gibt es ja auch die Idee des Fastens während der Chemotherapie, die Idee zumindest des Intermittent Fastings, also sprich immer nur für 8 bis 16 Stunden am Tag zu fasten. Hast du damit schon Erfahrung gemacht?
Also ich habe damit viel Erfahrung gemacht, da nicht nur einige meiner Patientinnen das praktizieren, sondern auch viele in meinem Umfeld. Also das Intervallfasten ist einfach, sage ich mal so, seit 1, 2 Jahren relativ en vogue und auch sehr effektiv. Und wie gesagt, also nicht nur für krebskranke Patienten, sondern auch gesunde Menschen durchaus sinnvoll, dass man da wirklich den Körper auch mal zur Ruhe bringt. Weil im Endeffekt ist der Mensch nicht dafür geschaffen, durchgehend zu essen. Ja, also wir sind eigentlich Jäger und im Endeffekt muss es auch Intervalle geben, wo der Körper auch, sag ich mal so, seinen Insulinpegel wieder runterregelt. Und daher finde ich das durchaus sinnvoll, auch Intervallfasten durchzuführen. Ich sage mal, es muss nicht unbedingt 8-16 sein, aber dass man für sich einen Weg findet, wo man durchaus Pausen hat, wo man wirklich keine Nahrungsaufnahme, klar, Flüssigkeitsaufnahme sicherlich, aber dass man da darauf achtet, was man isst, wie man isst und wie viel man isst.
Ja, was würdest du denn Frauen empfehlen, wenn sie mit ihrer Therapie durch sind? Denn wir hören sehr oft, ja, da hat man so viele Termine und ich bin ausgebucht und ich habe was zu tun und ich habe vielleicht auch angefangen, mich tatsächlich um mich selbst zu kümmern. Und all diese tollen Empfehlungen, die du heute schon uns mitgegeben hast, auch anzuwenden. Doch dann ist die Therapie zu Ende, der letzte Bestrahlungstermin liegt hinter mir und dann blicke ich sozusagen wieder in die Zukunft, in mein neues Leben. Und für viele ist dann da so eine Art Loch, was soll ich denn jetzt tun? Irgendwie denken die Menschen, es ist ja alles wie vorher, ist es aber nicht. Was empfiehlst du den Frauen dann?
Also auch eine sehr wichtige Frage. Zum einen, als Gynäkologin muss ich sagen, die betreuende Gynäkologin, Gynäko-Onkologin ist nicht aus der Welt, was die Erkrankung angeht. Also geht die Therapie ja auch weiter. Die meisten müssen noch nach der Bestrahlung Tabletten einnehmen über 5 bis 10 Jahre. Zum anderen entwickelt sich ja die Forschung auch wirklich, was zum Thema Brustkrebs, galoppierend weiter. Und da kann man sich einfach auch einmal im Jahr, sage ich mal, durchaus vergewissern, gibt es noch was, was ich zum Beispiel in Anspruch nehmen kann oder verändern kann. Vielleicht muss die Therapie sogar gar nicht mehr so lange durchgeführt werden oder im Gegenteil doch noch mal verlängert werden. Also das, was die Erkrankung antrifft, betrifft, sicherlich ruhig im Dialog bleiben und auch gezielt nachfragen. Und zum anderen, was auch ganz wichtig ist, die Selbsthilfegruppen, die ja zur Verfügung stehen. Also ich halte es für sehr sinnvoll, zumindest einmal zu versuchen, sich mal vorzustellen, mit anderen ins Gespräch zu kommen, ob das vielleicht doch nicht etwas ist als Hilfestellung, ja, um wieder, ich sag mal, eine Normalität zu bekommen oder halt eben in das neue Leben eine ganz andere Sicht zu bekommen, weil es gibt so viele Frauen, die diese Zeit schon längst hinter sich haben und wissen, was für Gefühle hochkommen, was für Gedanken sich die Betroffenen machen. Und da kann man ruhig, sage ich mal, aus diesem Pool schöpfen und sich Anregungen holen.
Sehr gut. Das erleben wir auch immer wieder, dass Frauen, die ihre Erkrankung sehr lange schon hinter sich haben und Frauen, wo es noch nicht so lange her ist, dass das sehr, sehr wertvoll ist, diesen Austausch zu suchen und zu sehen, ja, es gibt ein Leben nach Brustkrebs und es kann auch ein sehr erfülltes und manchmal vielleicht sogar noch erfüllteres Leben als zuvor geben. Auch das ist möglich. Ja, liebe Bari, vielen, vielen Dank für deine, ja, deine Einblicke und deine wertvollen Tipps und Empfehlungen. Es war sehr, sehr schön, dass du bei uns warst in unserem Podcast. Ich danke dir ganz herzlich und wir sehen uns hoffentlich bald.
Liebe Isabella, vielen Dank und ich wünsche euch viel Erfolg und ich finde, das ist was ganz Tolles, was ihr da auf die Beine gestellt habt und wirklich Respekt.
Dankeschön. Gleichfalls, der Respekt ist auf beiden Seiten da. Vielen Dank. Tschüss, liebe Bari.
Tschüss.
Wir hoffen sehr, dass dich diese Folge inspiriert hat und du ganz viel für deine Heldinnenreise für dich mitnehmen konntest. Mehr Inspirationen bekommst du unter www.lebensheldin.de.
Wir freuen uns, wenn du uns bei Instagram @lebensheldin deine Gedanken zu dieser Folge mitteilst. Was war für dich besonders wichtig? Was möchtest du vielleicht jetzt in deinem Leben verändern? Und was hat dich berührt? Schreib uns das bitte in die Kommentare. Wir freuen uns riesig, von dir zu hören, wie es dir gefallen hat.
Und hinterlass uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und hilf damit, dass der Podcast ganz schnell ganz viele Frauen erreicht und sie wieder in ihre Kraft bringt.
Schick uns gerne eine Nachricht, welche Themen du dir in diesem Podcast wünschst. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit dir.
Und bitte denk dran, du bist die Heldin deines Lebens.